WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen und hallo an alle Zuhörer.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir bei Dunkelheit aufnehmen, oder? Jetzt, wo der Winter so kommt.
Das stimmt, ja.
Da habe ich noch nicht dran den Sinn, dass wir einmal aufgezeichnet haben, als es so stockfinster draußen war.
Ja gut, Sommerzeit ist jetzt, geht jetzt langsam zu Ende. Jetzt ist halt 20 Uhr, schon fast dunkel,
ja? Ja. Wir müssen uns schon Gedanken machen, ob wir nicht so ein Weihnachtsspecial aufnehmen.
Ja, ist auch nicht mehr lange. Jetzt gibt es ja auch schon die Kuchen im Supermarkt.
Oh ja, ich bin auch schon dran vorbeigelaufen. Und ich liebe Lebkuchen.
Ich bin da eher raus.
Eine schwierige Zeit für mich. Aber ja, ich noch bin nicht. Hab es geschafft.
Ist noch kannst du widerstehen, sagst du.
Ja, noch kann ich widerstehen. Okay. Also, es ist ja auch ein bisschen früh, finde ich, für so Ende September.
Ja gut, aber das ist ja immer so. Es gibt ja auch schon fast im Januar schon Ostersachen, ne?
Ja, die werden ja wahrscheinlich im Dezember schon, genau am 28. ausgelegt. Aber gut, davon wollen wir ja gar nicht sprechen, über die leckeren Weihnachtsnaschereien im Laden.
Du hast ja schon so viel das Framing, merkst du?
Egal. Wir wollten heute über Authentifizierung sprechen. Yes. Und zwar ein bisschen High-Level, wollte jetzt nicht in die Implementierungsdetails gehen, sondern so ein bisschen darüber sprechen, welche Authentifizierungsmethoden gibt es so grob, wenn man im Web unterwegs ist, eventuell was so ein paar Common Pitfalls sind, was man vielleicht nicht machen sollte. Aber gerade wenn man halt über solche Sachen spricht, muss man noch ein bisschen aufpassen, das ist natürlich hier keine Security-Beratung und jeder ist selbstverantwortlich für das, was er da tut am Ende. Genauso wie das bei jedem Tutorial im Netz ist, wenn da irgendwas über so ein Authentifizierungstutorial ist, dann steht immer nur, das ist natürlich jetzt nur für Testzwecke. Wenn Sie es produktiv machen wollen, machen Sie sich eigene Gedanken. Den Disclaimer müssen wir quasi auch geben.
Ja, gerade das Thema Security ist natürlich sehr allumfassend und da gibt es eine Menge Sachen zu betrachten. Und das ist natürlich immer schwierig, da in irgendeiner Weise Empfehlungen zu haben.
Ja, wir beziehen uns hier grob auf einen Blogartikel von Open Relay. Das ist ein Anbieter von irgendeinem Produkt, deswegen müssen wir so ein bisschen aufpassen, was sie da genau beschreiben, weil die wollen dir ein, wenn ich das richtig sehe, ein Authentifizierungsprodukt verkaufen. Oder irgendein Produkt, was zumindest damit zu tun hat. Aber die haben halt eine Seite, wo sie es immer grob zusammengefasst haben. Und zwar, ja, wenn wir direkt einsteigen, ich würde sagen, ne?
Ja.
Das erste, der All-Time-Klassiker, passwortbasierte Authentifizierung. Also vielleicht ist mal der Unterschied, bevor wir hier schon einsteigen. Wir reden halt über Authentifizierung hier und nicht Autorisierung. Also wenn man den Unterschied nochmal wie darlegen möchte, Authentifizierung geht es darum, dass ich quasi beweise, dass ich Zugang haben kann. Und bei Autorisierung geht es eher darum, zu beweisen, was ich machen darf. Also das ist jetzt, wie ich zeige meinen Pass vor, das ist die Authentifizierung. Ich stelle sicher, dass ich die Person bin, die da gerade ankommt. Und bei der Autorisierung geht es eher darum, sicherzustellen, dass ich das tun darf, was ich da gerade tun möchte.
Yes, das klingt ja schon mal gut.
Genau, und ja.
Oh, der klassische Weg, ich mache mal einfach weiter. Der klassische Weg ist natürlich, ich habe einen Benutzernamen oder E-Mail oder sonstige Arten und ein Passwort, was ich dazu eingeben kann. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich der 99% Fall, den es fast auf gefühlt jeder Seite gibt. Genau, hier muss man natürlich immer überlegen, wie gehe ich mit meinem Passwort um, weil es ist vielleicht ganz gut, den nicht in Klartext zu speichern. Sollte es noch Anwendungen geben, die das tun. Und die habe ich in letzter Zeit auch schon öfters mal gesehen.
Ich habe gelernt, man soll sich in manchen Dingen nicht schwammig ausdrücken. Das wird einem immer zum Nachteil ausgelegt. Ich glaube, wir können hier wirklich sagen, es gibt keinen Use Case, wo man das Passwort im Klartext ablegen sollte, der es rechtfertigen würde, es so zu tun.
Nein, ja, den gibt es nicht. Der ist nicht vorhanden.
Also das ist ja nicht nur, dass man sich selbst damit halt angreifbar macht, sondern es ist ja auch eine Gefahr für die Nutzer, die man hat. Wenn ich jetzt mein Passwort irgendwo eingebe und die speichern das im Klartext und irgendwer bekommt das raus, dann sind ja meine Sachen verletzt. Also meine E-Mail-Adresse mit meinem Passwort in Kombination. Die hängen dann ja im Netz. Das kann ja erstmal für den Betreiber der Webseite völlig egal sein, dass da irgendwelche Leute sich jetzt einloggen können, aber das sind ja meine Daten, die da geleakt werden im Klartext.
Ja.
Also da sollte man schon dran denken. So, sorry, ich muss mich kurz ein bisschen aufregen.
Alles gut, aber man muss natürlich auch sagen, Hashing alleine verhindert natürlich nicht, dass jemand, also ist natürlich ein zusätzliches Sicherheitsfeature, aber das verhindert nicht, dass jemand das rausfindet. Weil es gibt natürlich auch Tabellen im Internet, die bestimmte Hash-Verfahren einfach auch durchlaufen haben.
Ja, also ein MD5-Hash sollte man nicht verwenden.
Ja, das auf jeden Fall auch nicht, ja.
Und Base64 ist auch kein Hash.
Alter.
Ja, du weißt ja, was es alles gibt. Was es alles gibt.
Ja.
Also.
Ja, ich habe gehört, es gibt auch bestimmte Firmen, die hashen zwar, aber lassen dann das Klartextpasswort trotzdem noch zu, weil man das noch in alten Tabellen hat.
Ja, warum auch? Tolle
warum
Idee.
Warum auch, ja.
Weil, also man sollte natürlich einen Hashing-Algorithmus, der auf dem neuesten Stand ist und als noch sicher klassifiziert ist, und man sollte das ganze Ding auch noch ein bisschen salzen, wenn wir hier Deutsch sprechen wollen.
Aber woher kommt eigentlich dieses Wort salzen?
Ja,
also,
das ist eine sehr gute Frage. Warum?
Also, das habe ich schon immer gefragt, immer wenn ich darüber rede, dass man da das zusätzlich Salting machen sollte. Hab ich immer gefragt, warum salzen? Also, wer hat sich das ausgedacht? Wer denkt so, boah, das ist das richtige Wort dafür?
Das ist das Salz in der Suppe, was quasi dem Passwort-Cracker das Leben versaut, weil die Rainbow-Table oder die Hash-Table nicht mehr klappt.
Ja, ich kann es mir vorstellen, wenn da so ein Hacker den ganzen Tag versucht, dein Passwort zu knacken und dann gesagt hat, ah, shit. Naja, gut.
Google sagt übrigens, ich weiß nicht, woher die das übersetzt haben, weil ich das auf Deutsch auch eingegeben habe, das ist die Technik, um dem Hashing-Algorithmus etwas Würze zu verleihen. Also tatsächlich, ja, vielleicht kommt es ja dann daher.
Okay, nehmen wir das mal mit.
Ja, so. Was ist sonst noch wichtig? Man muss sich natürlich irgendwie für Brute Force am besten schützen, also nicht unendlich viele Logins zulassen. Credential Stuffing schreiben sie hier noch und natürlich Phishing, ganz beliebt, dass man halt sein Passwort in die falsche Webseite eingibt. Und natürlich noch so für Endnutzer allgemeine Empfehlungen wie: Nimm nicht das gleiche Passwort, nimm ein gescheites, eine gewisse Länge. Je länger das Passwort, desto wichtiger ist es eigentlich. Am besten natürlich Groß-, Klein-, Sonderzeichen und alles Mögliche da rein und am besten Passwortmanager. Aber das sollte ja hier für das Niveau, was unsere Zuhörenden hier, glaube ich, haben, soll das ja alles selbstverständlich sein, dass man das so macht. Da gehe ich ganz stark von aus.
Das ist richtig. Ja, spannenderweise finde ich, gibt es ja verschiedene Kriterien, um auch Passwörter bewerten zu können. Und die Länge ist natürlich ein sehr entscheidender Faktor. Also, das ist auf jeden Fall so ein Ding.
Also eine Brute-Force-Attacke auf ein kurzes Passwort, da sind auch die Sonderzeichen schnell durchgeprüft. Ne? Aber wenn es jedes Zeichen exponentiert ja quasi den Aufwand.
Ja, aber die meisten probieren ja eher so Standardpasswörter aus. Ne?
Ja.
Also Passwort 123 ist natürlich
das ist das Beste.
Schwierig, ja. Ja, das ist besser. Spannenderweise sind da auch super viele Fußballvereine dabei, weil anscheinend sehr viele Leute Fußballvereine nutzen. Kann ich auch nicht empfehlen.
Ja, die Standard-Haustiernamen sind auch gerne dabei. Ja.
Ja.
Okay. Damit wir das Ganze ein bisschen sicherer machen, kommt hier direkt die nächste Methode, die ja in dem Sinne auch gar nicht für sich alleine stehen kann, wie der Name schon hergibt, nämlich der Multifaktor oder Multifaktor Authentication. Oder MFA oder ja, auch mittlerweile schon sehr weit verbreitet, würde ich sagen, glücklicherweise. Und sehr bekannt.
Ja.
Also, was macht man? Man gibt meistens so einen Token nochmal ein, so ein Krypto-Token, was einem in so einer Authenticator-App angezeigt wird. Das gibt es aber auch manchmal, dass man das halt in das SMS kriegt. Da ist, glaube ich, so der Klassiker, so ein TAN-Verfahren. so einen TAN von der Liste abstreichen muss. Schon ein bisschen veraltet, aber das gab es ja auch mal. Oder dass man mit einer zweiten App das irgendwie bestätigen muss, den Login. Alles Mögliche halt, um irgendwie das halt noch ein zweites Mal zu bestätigen, dass man nicht nur eine Login-Methode hat, sondern zwei.
Ja, auch immer zu empfehlen. Man merkt halt einfach, wenn man so einen externen Code hat, der von woanders eingegeben werden muss, dass das um einiges sicherer macht.
Das stimmt. Meiner Meinung nach auch irgendwie das Nervigste von allem. Also ich finde, Google, die haben das, finde ich, so gelöst, dass man das nur, dass dann quasi auf dem Handy so eine Nachricht aufgeht und man kann nur noch Ja sagen.
Ja.
Das finde ich schon angenehmer, aber immer diese random Nummern da abzutippen, dann ist man nicht schnell genug oder die wechselt gerade und du musst eh auf die neue warten und es ist nervig, aber ich kann das schon verstehen, es ist halt sicherer. Wobei es natürlich auch da Sicherheitslücken gibt und eine fehlerhafte Implementierung macht das dann auch oft zunichte. Genau, aber trotzdem so der Standard. Lustigerweise ist ja auch, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es ja oft gar nicht mehr so der zweite Faktor, ne? Also PayPal als Beispiel, die verlangen ja auch oft, dass du dich halt, dass du deine Überweisung nochmal bestätigst. Ich meine, da habe ich die App ja auch auf dem Handy. Also ich bin auf dem Handybrowser und darf dann in der Handy-App nochmal bestätigen. Genauso bei Banking-Apps ist es ja oft auch so, dass man quasi mit dem gleichen Device nochmal das bestätigt. Das war ja vorher, war das mal anders gedacht, ne? Dass du quasi am Computer sitzt und den zweiten Faktor ja dann quasi als Handy in der Hosentasche mitnimmst. Aber wenn man das halt beides vom Handy aus macht, dann ist der zweite Faktor auf dem gleichen Device. Deswegen ist es dann natürlich fragwürdig, ob es dann auch noch sicher genug ist. Nur so ein paar Gedanken, ja, gut, dazu.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also, wenn man sich mal überlegt, früher hatte man ja auch, das habe ich ja auch noch bei meiner Sparkasse sehr lange gehabt, noch so ein extra Gerät, wo du dann deine Karte reinschieben musstest und so. Das ist natürlich schon sehr viel sicherer, weil du dann das nicht dabei hast. So. Gerade wenn du auf deinem Handy am besten vielleicht noch irgendwie mit PIN-Code mit 4 Ziffern oder so da alles machen kannst, dann ist das natürlich schon wieder nicht mehr so sicher. Muss man sich natürlich dann auch überlegen, ob das noch das ist, was man möchte, gerade wenn man beim Banking unterwegs ist. Ist jetzt bei meiner neuen Bank auch so, da kannst du einfach auf weiter drücken und dann geht das. Aber da sollte man dann halt auch immer überlegen, ob man nicht, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, eher so auf biometrischen Daten unterwegs ist, also zum Beispiel Gesichtserkennung, Fingererkennung. Wenn man das gut kombiniert, dann merkt man halt, dass die Leute dann gerade da auch das nicht tun können. Aber also zum Beispiel ist es halt cool, wenn deine Bank halt in der App sagt, ich kann das nur autorisieren, wenn ich jetzt hier dein Face scanne oder sowas.
Ja, oder wie hier das steht, deine DNA auslese.
Ja, man kennt das.
Erstmal so einmal ins Handy reinbluten oder so. Ich brauche jetzt einen
Tropfen Blut von dir.
Oder ein Haar, danke.
Ja, oh, genau. Man kennt das.
Face ID bei Apple, so konntest du den Fingerabdruck auch auf dem Handy. Also Apple kann das ja, glaube ich, immer noch nicht, aber zumindest alle Android-Handys können das.
Was meinst du? Also Fingerabdruck gab es mal beim iPhone.
Ja, als es den Button noch gab unten, ne?
Ja, genau.
Das gibt es ja jetzt nicht mehr.
Jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt gibt es nur noch Face ID.
Ja, ich meine, Android-Geräte können das ja auch unterm Display auf magische Weise, also. Naja, anderes Thema, aber genau, es gibt dann das Face ID, ja, hier steht ja noch Iris-Scan, Stimmenerkennung. Fühlt sich alles ein bisschen an wie so Mission Impossible-Filme, muss ich sagen.
Das stimmt, ja. Aber auch Iris-Scan und Fingerabdruck gibt es ja auch bei Türen mittlerweile, bei Haustüren und so. Das ist schon ganz cool. Ja. Und da merkst du, dass das halt Einzug findet. Und das ist halt gut, wenn man sowas hat, weil, weiß ich nicht, das kann dir halt nicht geklaut werden. Wobei man sagen muss, mit genug Arbeit kann das natürlich trotzdem geklaut werden, aber ich glaube, dafür sind wir alle nicht
wichtig,
ausraumbedürftig. So. Ja, genau. Dafür gibt es bei uns nicht genug zu holen. So ist das halt.
Also ich glaube, da gibt es ja mehrere jetzt, was heißt Angriffsvektoren. Also ich habe zum Beispiel gehört, bei den Iris-Scan, mittlerweile sind halt moderne Kameras, also Fotokameras, so gut, dass man es geschafft hat, Merkel auf dem Podium zu fotografieren und quasi die Iris daraus. Man konnte das so stark vergrößern, dass man die Iris erkennen konnte und theoretisch jetzt so ein Iris-Klon anlegen könnte, um solche Iris-Scanner halt zu umgehen. Voice, also hier Stimmenerkennung, muss man jetzt nur an die KI-Sachen denken, was mittlerweile da alles schon geht, da würde ich sagen, das ist glaube ich, auch nicht mehr das Sicherste. Beim Fingerabdruck kommt es, glaube ich, auch sehr stark auf die Technik an. Also die Handys lesen ja nicht in Wirklichkeit deinen Fingerabdruck, so wie man sich das vorstellt. Sie machen das ja anders. Das ist, glaube ich, auch leichter zu fälschen, habe ich mal gelesen.
Ja, gibt es auch mit Fotos, das gleiche Technik.
Ja, also das liest ja nicht, also nicht wie man das bei der, weiß nicht, wenn man so einen Fingerabdruck mit Tinte macht, also das liest das System ja nicht so und vergleicht das dann wie bei CSI Miami im Fernsehen zu sehen ist. Funktioniert ja ein bisschen anders. Genau, aber solche Sachen und Face-Scanning, ja, da gibt es bestimmt auch schon. Gibt es immer so lustige Sachen, wie die mit so komischen 3D-Fotos dann das iPhone austricksen. Alles ist natürlich irgendwie angreifbar, aber auch kommt ja auch stark auf dem Kontext hier an. Ne? Also wie viel Aufwand möchte man reinstecken, um unseren Podcast-Konto hier vielleicht zu knacken, damit die unsere 1 Milliarde Follower sich angucken können. Deswegen haben wir das natürlich mit DNA gesichert, hier den Login.
Ja, jeder von uns muss ein Blut abgeben, ja, damit er sich einloggen kann. Genau. So funktioniert das natürlich am besten. Das ist schwierig zu fälschen.
Ja, wobei aber das ziemlich dumm wäre. Aber gut. Aber gerade auf dem Handy als zweite Methode halt oder als Quick Unlock immer wieder gerne genommen auch. Ne? Und
ja. Wobei man natürlich immer sagen muss, auch Autorisierung ist immer, es gibt immer einen Weg, das zu knacken, wenn man halt genug Effort reinsteckt. Ja. Genau. Und man merkt halt, das Level kann man einfach immer nur überpacken. Und ich glaube, Biometrik ist halt schon mal wieder was, das machst du nicht mal eben so. Und ja, gut, ja, beim Voice-Erkennung kann ich mir vorstellen, das könntest du wahrscheinlich mit ein bisschen Experimentieren rausfinden. Aber Gesichtserkennung oder, weiß ich nicht, Fingerabdruck ist schwieriger, schwierig.
Ja. Ja, dann das Nächste. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Also hier steht Token-Based Authentication. Im Endeffekt ist es ja oft das, was nach den zwei Methoden, die wir genannt haben, halt einfach folgt. Was danach halt das Frontend mit einem Token mit dem Backend spricht. In irgendeiner Art und Weise. Hier ist halt sowas wie JSON Web Token angegeben. Ich glaube, das bekannteste von allen. Ja, aber im Endeffekt weiß man sich hier mit einem Token, was man hat, was hoffentlich natürlich auch gehasht ist und dieser Hash auch immer überprüft wird, ob das noch richtig gehasht ist, das Token, weiß man sich mit diesem Token aus, dass man mal irgendwann irgendwie hier Zugriff erlangt hat, gültigen,
wie so ein... Ja, ich würde das vielleicht so ein bisschen auch mit in die Ecke nehmen. Ich habe jemand anders, der mich autorisiert, so wie Google zum Beispiel. Das sieht man ja auch super oft, dass man sich nicht nur so einloggen kann, sondern weiß ich nicht, ich drücke jetzt hier drauf und dann autorisiere ich mich über mein Google-Konto. Das funktioniert auch recht ähnlich. Und da kommt halt so am Ende von Google dann eine Autorisierung zustande. Und da würde ich das vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen. Hey, ich habe jetzt hier nicht meine Login-Daten bei dem Provider reingepackt, sondern jemand anders sagt, hey, der ist vertrauenswürdig, vertraue dem mal, weil ich kenne den. So über die Perspektive. Und das ist auch immer ganz gut. Warum? Man schützt auf jeden Fall seine Daten. Das macht einem aber natürlich auch nochmal risikoreicher, wenn jetzt mein Google-Konto quasi gehackt wird, dann, was ich für unwahrscheinlich halte, dann hat der halt direkt Zugriff auf mehrere Bereiche. Das muss man natürlich auch wissen. Ja.
Das ist eine Abwägung. Auf der einen Seite verteilst du halt deine Nutzerdaten nicht durch die ganze Welt, sondern hast sie halt zentral an einem Ort. Auf der anderen Seite ist halt auch genau dieser eine Ort dann die Schwachstelle. Ne?
Ja, gut, du solltest natürlich verschiedene Nutzerdaten an verschiedenen Stellen nutzen. Aber klar, dein E-Mail-Passwort ist sowieso, also dein E-Mail-Konto ist sowieso der größte Bereich, der am schwierigsten ist, weil so gut wie jeder Dienst bietet ja Passwort-Reset via E-Mail an. Ja. Daher ist das schon mal schwierig.
Besser als damals, ja. Ich weiß noch, damals gab es auch immer so auf Webseiten, wie hieß dein erster Grundschullehrer oder dein Mädchennamen.
Das stimmt, ja.
Und ich denke so, manche Sachen waren so einfach, wie hieß dein erstes Haustier, kannst du quasi in deiner ganzen Freundesklicke konntest du dich einloggen, weil die Fragen so einfach zu beantworten waren. Und noch besser war es, wenn man davon eine auswählen musste. Und dann denke ich mir so, jo, besser geht nicht.
Ja, man hat auch dazu gelernt, wie man merkt, oder? Ja.
Fragen sind schwieriger geworden. Wie ist deine letzte Lottozahl, die du getippt hast? Ja, genau, stimmt. Also ich hatte das JSON Web Token, habe ich dir ein bisschen vorgegriffen. Ne? Das hier steht ja auch, dass es hinterher dann ausgegeben wird für die Langzeit-Authentifizierung, aber das Erste ist halt nur, du kriegst irgendwo einen Token her und kannst damit bestätigen, dass du der bist, der du bist halt.
Ja, also sieht man ja auch immer mehr. Ich glaube, die meisten sind halt da irgendwie Apple mittlerweile, Google, die hast du fast überall. Das ist immer ganz
schön. Spielt auch so ein bisschen auf dieses Login per Link. Manche Dienste haben das ja einfach, dass du da dich gar nicht mit E-Mail-Passwort anmelden kannst, sondern nur deine E-Mail-Adresse angibst und dann schicken die dir halt so einen magischen Login-Link zu, wo halt auch ein Token drin steht. Und dann kannst du den halt irgendwie 2 Minuten lang anklicken und dann bist du in der Anwendung drin, sodass du gar kein Passwort mehr merken musst, außer das für deinen E-Mail-Account.
Ja. Wobei man da auch sagen muss, da muss man natürlich immer gucken, dass da auch man die E-Mail sicher verschickt und so weiter. E-Mail ist jetzt ja auch nicht unbedingt immer das beste und geschützteste Format.
Ja gut, die E-Mail gibt es schon so lange, dass sie immer noch nicht verschlüsselt ist, richtig, ne?
Es kommt darauf an, wie das übertragen wird. Aber es gibt immer noch Provider, die verschicken das unverschlüsselt, ja.
Ja, und dann der letzte Punkt in dieser Liste hier. Ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, aber zertifikatbasierte Authentifizierung. Ja, ist eigentlich auch selbstsprechend, ne? Man stellt ein Zertifikat aus und kann sich damit dann ausweisen. So wie beim, ich glaube, bei Elster ist das so, ne? Eine Steuererklärung abgibst, da setzt du auch eine Zertifikatdatei hoch jedes Mal, um zu bestätigen, dass du der Richtige bist.
Ja, man muss ja sagen, da gibt es ja mittlerweile auch gerade bei Passport und so verschiedene auch Versuche, das quasi in die breite Bevölkerung zu tragen. Oft hast du es ja bei Business-Anwendungen, wo du dann irgendwie sagen willst, es ist mir sehr sicher, dass nur Leute, die dieses Zertifikat mal haben, damit reden können. Da hast du es ja super viel, also in der Business-Welt.
Oft ist es ja auch bei Server-to-Server-Communication, ne? Dass die untereinander auch mit Zertifikaten sich ausweisen.
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Art, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Business-Anwendung hat, wo man eine bestimmte Nutzerzahl drauf zugreifen kann und dann verteilt das Passwort halt vor, also das Zertifikat halt vorher. Da geht das immer cool, gut. Ist ein bisschen besser, also ein bisschen besser als zum Beispiel immer mit VPNs zu arbeiten, weil dann bist du immer in dieses Netzwerk gefangen. Aber ja, ich glaube, so in der breiten Bevölkerung, dass du jetzt immer ein Passwort oder so nutzt, ist ungewöhnlicher.
Ja, wohl, wenn man hier unsere schöne digitale Gesundheitskarte sich anguckt. Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes, ne?
Ja. Ja, einige machen das schon. Das gibt es auch schon an vielen Stellen. Aber man merkt trotzdem, dass das sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat, oder?
Das ist selten neu, aber das stimmt. Aber ja, das war die Liste hier. Weiß gar nicht, fallen mir selbst noch mehr Authentifizierungsmethoden ein. So. Die Schnelle glaube ich nicht. Spannend ist ja auch oft, was dann halt danach passiert. Ne? Also das spricht ja jetzt auch nicht. Erstens nicht, wie man diesen, wie auch immer, Austausch der Daten da vorstatten zieht. Also wie übertrage ich mein E-Mail-Passwort? Hoffentlich natürlich über HTTPS und solche Sachen. Dann gibt es natürlich noch Security-Protokolle, sowas wie OAuth 2, OpenID Connect und ähnliche, die das dann halt standardisiert haben.
Genau, und meistens. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir darüber sprechen würden.
Genau, und meistens gibt es aber auch bei vielen einfach schon fertige Bibliotheken, die man natürlich auch nutzen kann und meiner Meinung nach auch sollte, bevor man halt alles da so selbst einbastelt.
Das ist richtig, ja.
Das ist, glaube ich, bei Security immer gut. Ein guter
Rat. Ja, das Problem ist, dass das oft halt so ist, dass gerade die Security-Sachen, das ist nicht so selbsterklärend. So, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, Spring Security konfigurierst, da musst du schon gut wissen, was du machst. Weil,
ja. Gut, aber besser, als wenn du es selbst einbauen möchtest.
Das ist richtig, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal so. Auf der anderen Seite musst du halt auch genau wissen, wie du was konfigurierst, da.
Das stimmt.
Das ist halt so.
Aber im Zweifel, ich weiß gar nicht, findest du Spring Security? Ich gucke mal auf die Uhr, wie lange wir hier schon reden, dass wir unsere Zuhörenden hier nicht langweilen. Aber Spring Security, gerade Security, finde ich eigentlich eher positiv hervorzuheben. Also du Im Zweifel schreibst du halt erstmal die Annotation da dran, dass du das jetzt abgesichert haben willst und dann ist es auch erstmal abgesichert. Also ich finde, die Default-Konfiguration ist schon sehr, ja, sehr sicher eigentlich.
Ja, das schon. Also wie du mit Spring Security umgehst, finde ich gut. Wenn du aber selbst quasi die Autorisierung und so weiter bauen musst, also nicht selbst bauen, sondern wenn du Spring Security als, also für den Starter konfigurieren musst, wie geht er mit dem JWT um? Wie funktioniert die Konfiguration? Wie erzeugt ihr das Token? Wie wählt ihr das Token aus? Woher kommt der Nutzer? Wie bekommt er die Rollen und so? Da musst du schon ziemlich gut wissen, was du da machst, damit du nicht irgendwie etwas falsch konfigurierst und dann deine Anwendung zum Beispiel verschiedene Verfahren zulässt, die du nicht möchtest. So welche Dinge halt. Das ist halt, da musst du halt schon genau wissen, was du da tust. Gerade weil es da so ein Builder gibt und du musst halt mit dem Builder halt gucken, wie baust du was ein. Das ist nicht immer so easy. Aber gut, ist auch ein Expertenthema.
Ja, ich glaube, ich würde trotzdem nicht so ganz zustimmen. Also ja, man muss schon ein bisschen wissen, was man tut, aber ich finde das eigentlich, ich habe Schlimmeres gesehen, sagen wir mal so. Ich finde, das ist,
ja,
ich glaube, das kann bestimmt auch jemand, der sich nicht so ganz tief eingearbeitet hat, einigermaßen sicher aufsetzen in so einer.
Ja, also wenn du dir natürlich Autorisierungsserver anguckst, ich komme jetzt nicht auf den die meisten nutzen.
Keycloak.
Genau, Keycloak. Dann ist natürlich das schon mal nochmal eine andere Ebene, aber da merkst du schon, da musst du schon. Ja,
stimmt. Aber ich wollte es auch gar nicht ins Detail einsteigen, ich wollte nur sagen, dass ich war überrascht, dass du Spring Security als Negativbeispiel rausgebracht hast. Auch wenn wir hier natürlich ein Web-Podcast sind und nicht so gerne über Java sprechen, aber ich finde.
Also Negativbeispiel würde ich jetzt nicht sagen. Also das funktioniert schon gut. So. Aber wenn du das natürlich jetzt mit Firebase-Autorisierung vergleichst, da funktioniert halt vieles einfach out of the box. Ne?
Gut, das
da musst du nicht so viel machen.
Das, ja. Das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Da stimme ich dir zu. Ja.
Aber gut, sind auch andere Szenarien. Ne?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Ich wünsche, wenn die Leute den so ähnlich spät hören, wie wir ihn gerade aufzeichnen, einen schönen Restabend noch, eine schöne Restwoche noch. Und das wünsche ich dir auch, Kevin.
Das wünsche ich dir auch, André.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.